Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball Podcast. Heute mit einer neuen, noch nie dagewesenen Konstellation. Und zwar ist der Linus zurück aus den Ferien. Meines Wissens ist er in Kanada und New York gewesen. Herzlich willkommen, Linus.
Ciao zusammen, danke vielmals.
Erzähl kurz, wie ist dir gegangen? Hast du ein bisschen Fußballluft auch in Nordamerika schnuppern oder bist du komplett offline gewesen?
Nein, also ich muss sagen, in einigen Parks in New York ist wirklich auch geshootet worden. Also nicht nur Baseball oder andere amerikanische Sportarten, sondern auch Fußball. Ein bisschen kleine Goal haben sie meistens gehabt, sind kleiner als 5 Meter. Komisch gesehen, aber doch einige mehr oder minder ambitionierte Fußballerinnen gesehen dort.
Wunderbar, ja, schön bist du zurück, um hier wieder den neuesten Klatsch vom Wochenende über Fußball zu besprechen. Er schmunzelt schon leicht in die Kamera. Heute ist nämlich nicht der Till, die dritte Person, die am Start ist. Der ist das nächste Woche dann wahrscheinlich wieder dabei. Neu am Start, wobei so neu ist er ja gar nicht, ist der Yannick. Er ist bis jetzt immer im Hintergrund bei uns gesehen und hat viel redaktionell gemacht. Herzlich willkommen, Yannick.
Danke vielmals. Ja, ich traue mich jetzt auch mal ans Mikrofon heute. Ja, freue mich riesig, hier zu sein.
Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Erzähl doch unseren Hörern noch kurz ein bisschen, ja, von deiner Background-Geschichte. Ich meine, wir müssen es jetzt nicht zu lang gestalten. Am Anfang ist es sicher ein bisschen schwierig, da den Flow zu finden, aber ich bin sicher, dass du das wunderbar ankriegst. Aber vielleicht ein paar kurze Worte zu dir, zu deiner Person, vielleicht ein bisschen Background. Das ist ja durchaus sehr spannend bei dir.
Ja, ich muss mich wirklich noch ans Mikrofon da gewöhnen, das ist der erste Punkt. Aber ich habe auch lange Fußball gespielt, wie der MB auch beim FCB in der Jugend, teilweise auch in den Schweizer Nationalmannschaften und habe dann auch viele Reisen dürfen machen. Und bin dann auch mal noch in Amerika, habe ich auch noch dürfen spielen, mal als Student Athlete und Goals. Außerdem sind gleich gross wie in Europa, wenn man dann mal 11 gegen 11 spielt. Und ab und zu hat man dann aber noch ein Spiel auf Kunstrasen, wo man noch die American Football Linie hat. Die sieht man dann noch, aber sonst ist relativ vieles gleich. Und sonst, die letzten zwei Jahre, habe ich als Video- und Data-Analyst im Scouting-Team geschafft vom FC Basel in der ersten Mannschaft. Und genau, bin jetzt hier, vor allem riesig, das erste Mal hier zu sein, das erste Mal vor das Mikro. Und würde sagen, hey, gehen wir rein.
Hey, besser hätte es, glaube ich, niemand von uns können sagen und dementsprechend ja, würde ich sagen, wir müssen über die Schweiz schwätzen, die am Wochenende leider auswärts in Serbien mit 2-0 vom Platz geht. Durchaus ein kleiner Dämpfer nach der letzten Pause, die schon gesehen ist, wo vielleicht die Resultate schon nicht so ganz gestummen haben und jetzt Yannick als Newbie und vielleicht noch aus einer anderen Perspektive, als wir das jetzt gehabt haben. Woran ist das für dich gelegen?
Ist immer die beste Frage fast, also die hört man oft auch im Fernsehen, woran hat es gelegen. Ich würde zuerst mal schon anfangen mit der ganzen Konstellation vom Spiel. Also man hat es gesehen, ich habe gefunden, die Energie hat richtig gefehlt. Das aber wiederum darauf hinzuführen, dass es für viele Spieler sehr viel Spiel sind, muss man auch mal betonen. Wenn man noch nicht gerade ins Spiel reingehen will und das ganze Spiel will richtig analysieren. Es sind so viele Spiele, Toni Kroos hat es auch letztens wieder gesagt, es kommen immer mehr Spiele dazu und das sind jetzt genauso Spiele. Also ja, man hat es glaube ich auch schon mal gesagt im Podcast, aber schlussendlich ist es irgendwie ein Freundschaftsspiel mit Punkten. Yeah. Und das spürt man, finde ich, bei den Spielern, die auf Champions League Level spielen, bei einem Akanji, bei einem Xhaka, beim Breel, Embolo, und das dürfen wir ihnen auch ein paar Mal auch nicht so übel nehmen, weil es schlussendlich, es sind Menschen, sie müssen liefern, aber ja, das ist so sicher mal das grosse Thema für mich.
Ja, ich glaube, das ist allgemein natürlich eine Frage. Oder sind das zu viele Spiele? Ich glaube, da können wir einen Riesenfass aufmachen, oder mit dem Ausbau von Champions League, Nations League, wo quasi die Testspiele so ein bisschen ernster machen. Dann Club-WM ist ausgebaut worden. Gewisse Spieler von Top-Teams kommen, wenn sie überall zum Einsatz kommen, wahrscheinlich so auf 70 plus Match pro Saison. Ich denke, das ist sicher ein Thema. Auf das Spiel bezogen jetzt muss ich aber auch sagen, hey, die bei den serbischen Nazis spielen, die haben auch viel Spiel und die haben es geschafft, sich zu motivieren und haben Energie auf den Platz gebracht. Und die Schweiz hat das nicht geschafft. Granitschaka hat es heute in der PK einleitend zum Dänemark-Spiel auch gesagt, dass ihm so ein bisschen der Kampf, der Biss gefehlt hat. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen, Malen?
Hey, ich habe es auch ein bisschen so wahrgenommen, also wir beide so ein bisschen im Sinn von, bei der Schweiz ist jetzt nicht ein Mega-Drive rum gewesen. Man ist eigentlich schon auch in das Spiel rein und hat am Anfang jetzt nicht so schlecht angefangen, außer dass man das nach vorne vielleicht nicht so eine Gefahr ausgestrahlt hat. Aber irgendwo durch, ja, ist es auch nicht so super zwingend gewesen. Das Thema mit dem Biss, ja, also es ist ja noch interessant gewesen und auf das werden wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen. Thema Generationenwechsel. Ich weiss nicht, ob ihr die Vorberichterstattung gesehen habt, wo sie über Serbien geschwätzt haben, die haben ein ähnliches Thema, gerade so ein bisschen. Und bei ihnen ist es halt auch noch ein bisschen so gewesen, dass, ja, jetzt nach der WM, die schlecht war, ist, meines Wissens haben sie, glaube ich, bis vor dem Schweizer Match keinen einzigen Match gewonnen gehabt. Also dort ist vielleicht auch, keine Ahnung, daheim nochmal ein bisschen mehr um den Druck herum gewesen, als jetzt bei uns, obwohl ja punktetechnisch wir auch nicht wirklich gut durchstehen. Auf der anderen Seite keine Ahnung, also ich meine, der Brillembolo hat eine Chance, irgendwann mit die erste Halbzeit. Ich bin überzeugt, wenn der reingeht, dann ist das ein ganz anderer Match. Weil das Goal zum 1-0 von Serbien ist meiner Meinung nach auch so ein klassisches Goal in so einem Spiel, wo einfach irgendwie reingeht. Und oft ist es dann so, dass auch die Mannschaft dann irgendwie das noch heimwurstelt, dann haben sie noch daheim gespielt und so. Also eben ein bisschen auf beiden Seiten so.
Aber ich würde gerne ein bisschen weg von dem Narrativ, weil der Murat Yakin ein bisschen bemüht hat nach dem Match, dass so viel gegen die Schweiz laufe. Ich finde, das hätte man können sagen nach dem Dänemark-Spiel, aber jetzt haben wir einfach drei Matches gesehen, wo man muss sagen, die Leistungen sind nicht wirklich da gewesen. Es sind auch immer etwa die gleichen Probleme, finde ich. Also es ist nicht einfach nur, ja, wenn es jetzt der Ball rein wäre, wäre alles gut, sondern es sind die gleichen Probleme, die wir schon letztes Jahr eigentlich gesehen haben, würde ich sagen. Also zum Beispiel, dass man einfach vorne zu wenig zwingend ist, dass die Effizienz im Abschluss fehlt. Und das ist für mich so das, was mir ein bisschen Sorgen macht.
Ja, ich finde aber auch, vor allem die erste halbe Stunde ist schon, also man hat es im Griff gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man ist da in ein Konto nach dem anderen, also hat man dagegen gehabt. Und ich muss schon sagen, also man ist hinter der Abwehr gekommen, man hat halbe Flankeball gehabt, die mit mangelnden Qualitäten, muss man sagen. Aber schlussendlich, finde ich, ist man schon auf dem richtigen Weg gewesen, wie auch in den vorherigen Spielen, auch das in Dänemark, hat man eine gute erste Halbzeit gespielt. Aber schlussendlich, Linus, wie du gesagt hast, zu wenig zwingend, irgendwie das ums Verrecken, den Ball reinzuhauen, den Zweikampf zu gewinnen, das fehlt einfach. Und das fehlt durchgehend von der Abwehr bis vorne. Also man kann das gleiche Thema auch analysieren in der Zweikampfstärke hinten, im Zweikampfverhalten, sehr viele Fouls gemacht im ganzen Spiel, viele gelbe Karten auch geholt. Unnötige Fouls gemacht um einen 16er und das zieht sich einfach durch von vorne bis hinten.
Also ich finde, du machst jetzt gerade zwei spannende Themen auf. Eben zum einen das mit der Durchschlagskraft vorne. Ich habe mir jetzt in den letzten paar Tagen noch ein bisschen genau den Brillembolo angeschaut, jetzt auch bei Monaco noch. Ja, weil wir ja dort drei Schweizer haben und ja, Monaco selber eine relativ gute Saison spielt. Bei ihm merkst du eben, und die Chance, die ist auch schon mal rein. Der Abschluss ist an einem Thema bei ihm, aber die ist auch schon rein. Er schießt dann noch den Penalty unlucky. Offside-Goal hat er auch noch geschossen. Ja, dort merkst du jetzt gerade bei ihm, wo für mich unbestritten ein ganzer Bestehens- oder Relevanzbestandteil ist von dieser Mannschaft, dass er noch ein bisschen, ja, nach seinem Rhythmus sucht. Ich würde jetzt gerade, was Durchschlagskraft bei ihm angeht, schon auch noch sagen, da werden noch mehr Prozent dazukommen, gerade auch jetzt, wo wir in der aktuellen Situation sind, von der Saison meine ich. Zum anderen gibt es dann aber auch noch den Aspekt, oder, mit der Einstellung in den Zweikampf. Ich finde, Manuel Kanschi hat etwas sehr Schönes gesagt nach dem Spiel, dass sie gewusst haben, dass sie physisch eine gute Mannschaft sind, Serbien, und vor allem auf stehende Bälle ja, gefährlich sind und dass sie dort diesbezüglich zu viel zulassen haben. Und dort stelle ich mir so ein bisschen die Frage, und das würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Ja, für mich ist das so ein bisschen die Phasen, die es in dem Match gibt, oder gegeben hat, jetzt auch gegen Dänemark und auch gegen Spanien, wo man auch gute Phasen gehabt hat. Bringt man die Gegner oft zurück, weil man gewisse Sachen, wo eigentlich, keine Ahnung, es ist eigentlich immer das A-Thema gewesen, wo man in der Vorbereitung muss angehen, dass man dort die Fehler macht, oder? Jetzt bei den Serben sind es die stehenden Bälle, viel Fouls gewesen. Bei den Spaniern läuft man in offenen Konto rein mit einmal weniger, weil die Zustellung nicht stimmt, weil sie viel zu hoch stehen. Okay, dort hat der Xhaka gefällt, aber ich bin auch gar kein Freund davon zu sagen, es liegt nur an dem. Aber für mich sind es dort so ein bisschen, keine Ahnung, finde ich, die Inputs, die ein bisschen fehlen.
Ich finde es da, wenn du gerade das Thema ansprichst, die Restverteidigung ist da ganz wichtig. Jetzt gesehen, man ist zwei, dreimal hinterher gerannt, vor allem auf der rechten Seite, rechten Abwehrseite. Und da sind dann auch die zwei geilen Karten gekommen in der ersten Halbzeit. Hat das vielleicht auch zu tun, weil ein neuer Goal im Goal ist? Die Kommunikation muss stimmen. Und kann auch so sein, das sind ganz neue Automatismen, die sich zuerst mal finden. Und ja, das finde ich auch noch ein wichtiges Thema.
Ich meine, generell stimme ich zu, dass sich das neu muss finden, aber tut mir leid, dass ich jetzt da jetzt den zynischen Part muss übernehmen, aber dass der Manu Akanji da keinen Sprint macht auf den Ball, wo dann der Mitrovic ablässt auf der Seite und dann begleitschutzmäßig mit reinläuft. Er sagt nach dem Spiel, er macht eine kurze Ecke zu, ist okay, aber er müsste gleich schon viel früher und näher bei Mitrovic sein. Ein Abischer, der unnötige geile Karten holt, auch Freistoß, dann geht eine Strophe um erste Halbzeit. Das sind alles Sachen, die nicht an mangelnder Kommunikation oder sonst was liegen. Also ich habe häufig das Gefühl, es ist ein bisschen ein Einstellungsproblem. Ist immer schwierig, finde ich, von außen das so zu sagen, aber es fehlt halt eben so ein bisschen, wie wir es vorher gesagt haben, so die Energie, das Feuer, der Siegeswille. Und ich finde halt, als Mannschaft wie die Schweiz, die halt nicht ganz die Qualität hat, wie jetzt Top-Nationalmannschaften, muss man über die Einstellung kommen?
Hey, ich kann es nachvollziehen, was du meinst oder was du forderst, weil ganz offensichtlich gehen uns die Spiele aus irgendeinem Grund verloren. Ich würde aber trotzdem allen, also der ganzen Mannschaft attestieren, dass sie wollen gewinnen. Es sind alles Profis und da spielen viele Jungs, nein, alle Jungs spielen in kompetitiv sehr mit hohen Ansprüchen deklarierten Vereinen. Und dementsprechend tue ich mir dort ein bisschen schwer, keine Ahnung, das immer jeweils an den Einstellungen festzumachen. Also, blöd gesagt jetzt, keine Ahnung, das ist ein anderes Thema, aber bei IB wird es auch nicht nur an der Einstellung liegen, dass es jetzt gerade nicht gut läuft. Und es ist immer einfach dann, wenn quasi du nicht gegen eine Top-Mannschaft, wie die Serbien jetzt das ist, sondern eher etwas ähnlich klassiert, dass das dann an der Einstellung festzumachen, da wäre ich mir ein bisschen dagegen. Obwohl ich das natürlich auch sehe bei dem Beispiel Akanji, ich finde schon auch, er klärt es relativ gut. Auf der anderen Seite frage ich mich dann schon auch, keine Ahnung, Einstellung frage ich mich, wenn, dann eher irgendwie von den Inputs von außen an, in der Kommunikation vielleicht die Mannschaft an sich, was man so hört, wirkt sehr geeint eigentlich. Aber irgendwie für mich stelle ich mir die Frage eher, ob die Inputs auch von außen so kommen, dass man so ein Spiel auch gewinnen kann. Irgendwie.
Also ich will ja nicht sagen, dass es nur an der Einstellung wird liegen, gell? Und es sind ja nicht nur irgendwie ein paar Spieler, sondern es ist in vielen Aktionen auch, so auch der letzte Wille. Also das muss ja dann nicht unbedingt heißen, so hey, die Einstellung stimmt nicht, aber irgendwo fehlt dann einfach nur so die letzten paar Prozent. Oder ob das jetzt am letzten Sprint oder dann am ja. Sauberen Abschluss liegt.
Ja. Und das zieht sich jetzt auch durch. Also in den letzten Spielen, das sieht man, das hat man auch schon mal noch vor der EM schon gesagt, dass man immer die gleiche Ball spielt sozusagen, dass man immer die gleiche Energie hat, immer so, dass irgendwo fehlt und dann hat man es irgendwie geschafft, das ab und zu auch noch können überzubringen, dann in die wichtigen Match. Aber schlussendlich, ja, also die Szene von Akanji ist das beste Beispiel für das Thema, weil dort, also der Kansch ist nicht langsam. Wenn er sich dort ein paar Prozent mehr vielleicht gerade am Anfang Mühe gibt, dass er nicht spekuliert, ah, vielleicht könnte er doch noch ins Out gehen.
Ja, dann ist er näher
dran. Und dann ist er näher dran und dann kann er ihn auch anders stellen, weil er hat eigentlich, ja, ob man da muss nach innen führen, den Stürmer, das ist dann die andere Frage, ob man dann nicht gerade nach außen ins isoliert 1 gegen 1 kann stellen. Aber das sind dann alles sehr detaillierte Sachen, wo dann ja, Folgesachen sind von dieser Aktion. Aber schlussendlich ist es, ja, das Prozentchen, wo man vielleicht ab und zu mehr hat, ab und zu weniger, wo auch der Team Spirit mitgibt. Und ja, der fehlt ein bisschen. Einfach so, ja, wie der MBS gesagt hat, der Drive am Anfang, das dann auch über 90 Minuten aufrechtzuerhalten.
Für alle, die sich fragen, wer der MB ist, das ist auch der Walle.
Ja, für mich ist er der MB.
Vielleicht ein Punkt noch, den ich noch schnell möchte an euch weitergeben. Wenn wir von der letzten Entscheidung oder der Konsequenz im Abschluss reden. Für mich mega bezeichnend irgendwie gesehen, dass der Breel Embolo dann den Penalty noch verschießt. Im Sinn von nicht das, wegen seiner Leistung, sondern ich habe das Gefühl, in dieser Mannschaft ist kaum ein Spieler, der ein Penalty kann schiessen. Also ich finde, das Abschlussproblem ist wirklich fast derart eklatant, dass wir es in der EM gesehen. Jetzt auf dem Matchblatt, also laut Bericht aus dem Team wären der Chaka und der Kanji quasi vorgesehen, außer es will jemand anders schiessen. Also das ist auch so, der Chaka hat nicht mal geschossen an der EM im Penalty-Schiessen. Also für mich ist wie so, wir haben keinen Penalty-Schütz und also ich wüsste jetzt, ich könnte jetzt gerne aus dem Ärmel schütteln und sagen, ja, der macht einen fix.
Also da muss ich vielleicht schnell dazu sagen, das eine ist eine Mutmaßung, das andere ist so ein bisschen aus der Vergangenheit, was man so ein bisschen weiss. Also ich glaube, der Granit Xhaka hat sich ja dort eher ein bisschen rausgenommen aus dem Penalty-Schiessen. Macht man auch Spiel, wenn man sich nicht sicher fühlt. Und das ist eigentlich noch eine easy, faire Haltung dazu.
Vor allem gegen Serbien.
Voilà. Das kann ich verstehen. Der Akanji glaube ich auch, dass der, ich glaube, der hat ihn gemacht, aber dort würde ich jetzt, ist eine Mutmaßung, aber ich würde jetzt behaupten, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon erwähnt habe, aber der Breel Embolo hat in der Meisterschaft noch kein Goal, er spielt nicht immer schlecht, eben Monaco per se sowieso nicht, also das läuft eigentlich ganz gut, aber der Goalerfolg fehlt noch und jetzt war das eigentlich eine super Gelegenheit gewesen, um endlich mal einstempeln für die Saison, was Goalerfolg angeht und ja, sich ein bisschen Selbstvertrauen nochmal holen, um quasi den berüchtigten Knoten, dass der mal platzt quasi. Ja, war das eigentlich eine gute Geschichte gewesen. Es hat ein bisschen zum Spiel gepasst, ich finde aber für mich, und das ist ja die andere Frage gewesen, das mit dem Penalty-Schiessen, ja, das kann man jetzt zu dieser Thematik von wegen ja, Ladehemmungen, kann man dazu nehmen. Am Ende des Tages, ausser es ist jetzt gerade ein Endrundenturnier, würde ich jetzt aber behaupten, dass der Anspruch von einer Schweizer Nationalmannschaft nicht muss sein, mit einem verwandelten Penalty zu gewinnen, sondern da hat man auch andere Lösungen und andere Qualitäten, um so ein Spiel voran zu gewinnen. Und ja, dort gilt es sicher jetzt auch, und das ist eine Hoffnung, die ich auch so ein bisschen habe, im Spiel gegen Dänemark jetzt endlich wohl mit der, ja, können dort ein bisschen gefährlicher zu werden und vielleicht auch mal wieder etwas Neues ausprobieren. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, wo jetzt in den Medien oft aufgegriffen worden ist, Thema Generationenwechsel. Ich meine, klar, der Fabi Schär und der Jan Sommer als Stammspieler mit dem Sheldon Shaqiri, der immer eigentlich garantiert reingekommen ist, die sind nicht mehr rum, aber per se sonst ist ja kein Generationenwechsel bis jetzt ersichtlich gesehen, zumindest auch vor allem nicht in dem Spiel gegen Serbien, oder Janik?
Ja, kann man so sagen, würde ich auch so unterschreiben, weil die reingekommen sind, auch wenn sie ein bisschen jünger sind, die kennen wir alle schon, haben auch schon teils bei der EM mitgespielt. Aber was ich will sagen, oder was ich auch gerade nochmal den Ball wollte zurückgeben, ist, was hat dir denn so ein bisschen auch gefehlt, Walle, so richtig, du sagst, was könnte man vielleicht anders sehen gegen Dänemark, was hat dir denn gefehlt? Also wenn man jetzt zum Beispiel auch taktisch geht, also wenn ich dir jetzt mal ein bisschen Input noch gebe, also Rodriguez eher zurückgesetzt als Linksverteidiger, dann ab und zu Dreierkette, ab und zu sind sie auch in der Viererkette gekommen, dann ist der Danen Doi, wo auch seine Position nicht oft müssen wechseln in diesem Spiel, was auch eine Aussage nach Hause kann sein.
Ja, und er wird zu, vielleicht ja, wieder müssen einspringen für den gesperrten Widmer, oder?
Ja, also das von kann dem jetzt her auch sein, vielleicht ja, spielt er jetzt wieder als rechter Wingback, wo für mich nicht gerade seine beste Position ist, aber wo noch vielleicht der Schweizer Meister kann helfen. Aber was können wir denn erwarten, vielleicht anders?
Also Ich, also das ist eine recht komplexe Frage, finde ich, weil etwas, was mich sehr stört an der Berichterstattung über die Schweizer Nationalmannschaft, aber auch grundsätzlich auch am System, wo der Murat Yakin so ein bisschen spielt, ist, dass das Spiel sehr abhängig ist von Granit Xhaka. Also ich bin absolut dabei, alles, was man bewertet über den Granit Xhaka, ist meiner Meinung nach absolut berechtigt, aber ich finde, wir sind aktuell gerade ein bisschen festgefahren in unserer Art und Weise mit dem gepflegten Aufbau. Gerade auch jetzt, ich meine, in Serbien war der Platz scheiße. Das Stadion hat gar nicht 10.000 Nasen gehabt. Hätte man können antizipieren. Mir fehlt dort oft ein bisschen der Plan B. Und ich glaube, es wäre möglich, einen Plan B zu haben. Eben, wir haben Spieler mit ganz unterschiedlichen Profilen. Eben, du hast gerade einen Doi angesprochen. Das ist auch ein super Kontospieler. Wieso schaffen wir mal nicht mit langen Bällen auf den Brill Embolo, der einer der Top 5 stärksten Spieler auf dem ganzen Planet ist, und probieren dort den Speed ein bisschen anders ins Spiel mit einzubeziehen. Ricardo Rodriguez muss für mich gar nicht immer zwingend wechseln zwischen 3 und 5. Darf ruhig ein bisschen die verstehen, damit du gar nicht erst dort in die Schisse längst, weil mal irgendein Konto gefährlich wird. Also, keine Ahnung, das sind Ansätze. Ich sage nicht, so muss es gemacht werden. Aber mir fehlt dort die Variabilität, um auch mal den Gameplan ein bisschen umstellen. Und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Ich meine, man hat gegen Dänemark jetzt schon gespielt. Man weiß bloß, wie uns was auf einem zukommt. Und dementsprechend erwarte ich mir dort, egal mit wem du es dann löst, du hast auch von der Bank noch interessantes Spielermaterial, durch den Rieder reingehen, der Randuni kannst du in ganz verschiedenen Art und Weisen kannst du den einsetzen. Dort erwarte ich mir, dass man dort vielleicht mal ein bisschen umdenkt und nicht alles über den Haufen wirft, aber vielleicht auch mal mit zwei, drei anderen Ansätzen, vielleicht auch mal mit einem hohen Ball. Ich will auch schnell sagen, ich bin kein Freund vom hohen Ball, aber...
Das wäre auch okay, gell?
Ja, nein, aber also mir fehlt dort, zum Frage beantworten, mir fehlt es dort eher so dran, dass man zu oft nicht vom Spielplan abweicht, was super ist, grundsätzlich, aber wenn die Resultate nicht stimmen, Fußball ist ein leistungsorientierter Sport, dann muss man vielleicht auch mal dort etwas verändern.
Ja, zum das schnell aufgreifen und aus meiner Perspektive auch noch ein, zwei positive Sachen anzumerken. Also die vielleicht mangelnde Effizienz oder Abschlussqualität, die müsste man vielleicht halt anders umgehen, oder? Wenn man halt nicht die Spieler haben, die einfach aus dem Nichts ihre Goal machen.
Ja, wow, einfach in den Vereinen scoren. Also wie viel von unserer Mannschaft, von unserer Nationalmannschaft score in den Verein.
Eben genau. Also wir haben wie einfach die Spieler nicht. Und ich finde, das muss man halt wieder mit berücksichtigen in dem Gameplan und in der Variabilität. Und zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, jetzt zum Beispiel gegen Serbien, auf die man vielleicht ein bisschen aufbauen könnte. Das eine ist der Amdouni, der jetzt nicht einen überragenden Match gemacht hat, aber immer wieder gezeigt hat, wie stark er am Ball ist. Die eine Chance von Brill Embolo in der 32. Minute leitet er ein, dann über Widmer. Also ich glaube, mein allgemein mit dem Amdouni, mit dem Rieder, mit dem Vargas, mit dem Dan Doi, auf diesen Flügelpositionen haben wir, finde ich, im Moment eine gute Breite, eine gute Qualität. Und ich glaube, das Spiel muss mit dem schaffen, dass wir dort schnelle Spieler haben, technisch gute Spieler haben, dass man dort ein bisschen mehr pusht. Und das Zweite, nochmal den Rieder zu erwähnen, der hat sehr starke Standards, hat er auch im Club schon gezeigt, die Saison schon als Standardkönig bezeichnet worden dort. Und auch jetzt im Schweizmatch zwei super Eckbälle, wo, glaube ich, der Elvedi dann noch einen guten Kopfball macht. Also auch dort halt Standards, das ist auch ein sehr valides Mittel.
Ja, also du hast gesagt, wir haben eigentlich ganz viele verschiedene Mittel, wie wir können zu Goal kommen oder wie wir können Gefahr darstellen für jede Mannschaft, die eigentlich kommt. Dementsprechend hoffe ich auch, dass eben gegen Dänemark dort ja, wir vielleicht nochmal ein bisschen ein offensives Gesicht können zeigen, sicher auch ja, die doch eher ärgerliche, nervige Niederlage gegen Dänemark können wettmachen und ja, dementsprechend in St. Gallen, wenn es mir richtig ist, ein schönes Spiel können sehen von der Schweiz.
Ja, also schauen wir doch gerade noch ein bisschen auf das Dänemark-Spiel. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, wird ein sehr, sehr wichtiger Match, die 3 Niederlagen in Folge. Ich glaube, wenn man das 4. Spiel auch noch verliert hintereinander, dann wird es dann schwierig mit dem Klassenerhalt. oder endgültig schwierig mit dem Klassenerhalt. St. Gallen ist also ein bisschen Stadion, wo wir schon ein paar Mal erlebt haben, dass es Pfiff hat gegen einzelne Spieler. Ja, ich hoffe, dass die Nazi das wirklich auch umreissen gegen Dänemark, sodass das nicht wieder passiert. Ich nehme an der Motivation sollte es gegen Dänemark nicht scheitern, das mal hoffe ich.
Ja, das würde ich auch sagen. Also vor allem auch, ja, also irgendwann bin ich überzeugt, wird der Knoten auch wieder platzen. Und wenn man das Narrativ, wie du es vorhin bezeichnet hast, von Murat Yakin nochmal will aufgreifen, sagen wir, die 50-75%, die an dieser Aussage wahrscheinlich korrekt sind, auch das wird wiederkehren. Und ja, dann bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass wir gegen Dänemark ein anderes Gesicht zeigen können.
Und ja, wann haben wir jetzt die letzten 3 Spiele hintereinander verloren? Kann ich mich auch nicht gerade so ganz gut daran erinnern. Also ich denke, da ist sicher sehr viel Motivation so, dass wir das morgen auf jeden Fall ja, positiv gestalten.
Freuen wir uns doch auf den Match und auf ein hoffentlich besseres Ergebnis. Mit dem würde ich aber sagen, schließen wir das Thema Nazi für heute mal ab und machen weiter mit der Women's Super League. Dort haben wir spannende Konstellationen gehabt in Bezug auf die Partien. Es sind so ein bisschen die Teams aus der oberen Hälfte oder der oberen 2/3 haben gegeneinander gespielt und die aus dem untersten. Also die letzten 4 Plätze haben unter sich gespielt. Also man hat da wirklich eine Vielzahl von spannenden Spielen können erwarten. Die meisten sind auch relativ eng gewesen. Fangen wir doch gerade mal mit dem unteren Tabellendrittel an, Janik.
Ja, Thun hat einen Punkt geholt gegen Rappi. Und zwar ein 2-2, 2-0 in Führung nach 5 Minuten schon. Also ganz, ganz rassig unterwegs gewesen. Und ja, dann Rappi hat noch mit Magdalena Kaufmann noch einen Rückstand aufholen und hätte eigentlich sogar fast verdient noch den Sieg in Rappi behalten. Aber schön für Thun, schön für die Liga. Ein Punkt für Thun, das freut mich mega. Und ja, im zweiten sozusagen Keller-Duell Aarau-Luzern, was hast du dort gesehen, Embi?
Hey, ja, ein ähnlicher Ausgang, nämlich auch ein Unentschieden. die zwei Mannschaften trennen sich 1-1, die haben sich auch relativ lang nicht genommen. Und ja, meines Wissens ist dort, glaube ich, das erste Goal in der 68. Minute und das zweite relativ schnell danach gefallen. Und so gesehen, ja, ist das ein Punkt, wo, glaube ich, Thun von all denen am meisten damit anfangen. Die anderen ja, können sich nicht mitkaufen. Für Thun ist es einmal eine gute Sache, jetzt endlich auch eingestempelt zu haben in der Liga. Aber ja, es bleibt sicher eng unten mit Abstand, mit Ausnahme von Aarau, wo ja mit 11 Punkten doch auch noch relativ Anschluss kann wahren, aktuell zumindest an die oberen 2/3 von der Tabelle. Aber gut, es hat dann auch noch andere Spiele gegeben, Linus, und ja, die haben wir beide haben wir ja gesehen und dann noch ein bisschen miteinander geschrieben gehabt. Und das sind tolle Partien gewesen, oder?
Ja, also dem einen haben wir da FCC gegen IB. Ist vielleicht mit dem 1-4 doch ein bisschen eins von den überraschenderen Resultaten, in der Deutlichkeit zumindest, von dem Spieltag. Ich habe gefunden, in dieser Höhe trotzdem verdient für IB. Ich habe ein sehr starkes Spiel gefunden von IB. Wetter und Platz, beides nicht ganz einfach gewesen. Schwieriger Platz, schwierig zum Spielen. Das Spiel hat ein bisschen drunter gelitten. Aber trotzdem, beide Teams eigentlich sehr bemüht gewesen, zum hinten raus zu spielen und haben das auch eben vielfach geschafft. Insgesamt, bevor wir jetzt noch ein bisschen auf Details eingehen, habe ich gefunden, IB wirklich sackstark, mit einem Chancenplus auf jeden Fall, mehr Zielstrebigkeit, vor allem im letzten Drittel und generell einfach so ein bisschen sicherer in allen Aktionen.
Hey, ich habe auch gefunden, sie haben einen geilen Matchplan gehabt, der sehr, sehr gut aufgegangen ist. Sie sind sehr aggressiv in den Zweikämpfen gesehen, was man muss gegen den FCZ, weil sie ein sehr physisches Team sind und dementsprechend auch so ein bisschen ihr Spiel auf den Platz bringen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie es extrem gut gemacht. Zürich ist angelaufen und hat aber so wie vor dem 16er die Lösung nicht mehr gefunden und ist eigentlich gar nicht großartig zu viele Chancen gekommen. Und ja, in der zweiten Halbzeit, Anfangs zweite Halbzeit, ist schon noch 2-1 gestanden für IB. Also sprich, Zürich hat schon müssen kommen. Und hat dann immer wieder gefährliche Konto gefahren, die mir sehr gut gefallen hat. Also so vor allem als 3-1 von der Naomi Louie ist ein Top-Pass über die Abwehr. Fantastisches Bässchen und sie versorgt sehr, sehr kalt auch. Und das ist so wie der Knickbruch gesehen, dann auch endgültig für den FCZ. Aber ja, dementsprechend muss ich sagen, also IB hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Vor allem auch spielerisch. Also ein ganz anderes Level als zu anderen Vereinen. Also wirklich Top-Level spielerisch, technisch und vor allem das sagt dann auch 4-1. Also das ist wieder mal wunderschön rausgespielt. Und wenn man sich so die ganze Entwicklung von IB auch anschaut, merkt man schon, dass dort der Aufschwung ist. Also wie sie sich jetzt durchsetzen gegen die Gegner und immer ihren Prinzipien treu bleiben, das spielerisch zu lösen, das freut mich mega, ja. Und ist mega schön zum Anschauen.
Ja, es ist cool zu sehen. Ich meine, sie haben auch mit der Naomi Louie und der Iman Böne zwei sehr junge Schweizerinnen, die jetzt auch gerade wieder frisch für die Nationalmannschaft nominiert worden sind. Iman Böne hat noch das Kreuzband gerissen gehabt und ist eigentlich erst wieder so jetzt am den Rhythmus finden, aber es ist effektiv so, wie du sagst, also die Kombinationen sind gut, sie sind unglaublich, seit Gumba auch schon mal im Podcast gesagt gehabt, sehr wirblig im 1 gegen 1, super. Und hast du also wirklich eine Top-Leistung gesehen jetzt gegen IB, gegen den FCZ am Wochenende?
Ja, zum vielleicht noch schnell das 3-1 aufgreifen, das du vorhin angesprochen hast. Ich habe dort auch gefunden, hat man ein bisschen gesehen, dass beim FCZ ein bisschen Schwächen da sind im Umschaltspiel. Weil vielleicht da eine Spielerin noch schnell rausgegriffen, Luisa Blumenthal, die rechts hinten gespielt hat, habe ich extrem gut gefunden in der ersten Hälfte. Mit der Aktion auch offensiv, stark am Ball, sich gut behauptet, auch überbrückende Pass gespielt, zum Beispiel vom 1-1. Und hat auch die Louie eigentlich vielfach weitestgehend im Griff gehabt. Und dann eben bei dem 3-1 gibt es, ich weiß nicht, ein Stellungsfehler oder ein Abstimmungsproblem, aber es ist auf jeden Fall die Sport oder die Innenverteidigerin, die zweite, das ist, glaube der Naomi Mego gewesen, rückt zu wenig raus und eben, dann gibt es den schönen Ball, den Seitenwechsel von IB und Louie dann eiskalt.
Ja. Absolut. Ja, also dementsprechend meldet sich IB auch absolut zurück da im Rennen um den ersten Platz. Und wer weiß, vielleicht muss man da IB mittlerweile doch auch zum erweiterten Kreis von den Favoritinnen zählen. Yannick, ein weiterer ganz klarer Favorit ist Servet GC gewesen und auch die bleiben oben dabei.
Ja, 1-0 in Zürich auf dem GC Campus. Auch dort, ich nehme an, also jetzt so, wenn ich den Match angeschaut habe, der Rasen auch nicht gerade top gewesen. Sehr, sehr kampfbetontes Spiel gewesen. Und da ist ja ein bisschen dominanter dann schon Servet gewesen. Und dann auch mit dem richtigen Sieger vom Platz.
Ja. Ja, es ist schon auch so, dass GC hat gut dagegen gehabt, muss ich sagen. Bin mir nicht sicher gesehen, ob es so rauskommt oder ob der Servet da dem Spiel doch den Stempel dominanter kann aufdrücken. Am Ende vom Tag, wie du es gesagt hast, denke ich auch, es ist der richtige Sieger, der vom Platz gegangen ist, sehr lang gegangen, bis das Goal gefallen ist. Aber sie haben es geschafft und bleiben dementsprechend auch oben. Wie der FCB, der daheim gegen St. Gallen 2-1 gewinnt. Es ist hinten raus nochmal unglaublich spannend und eng geworden, obwohl über weite Strecken St. Gallen zwar mitgehabt hat, aber gerade offensiv jetzt nicht super gefährlich geworden ist. Schlot der FCB St. Gallerinnen mit 2-1. Und Linus, auch da haben wir noch Kontakt gehabt und ein bisschen geschrieben gehabt. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, so typisch 6-Punkte-Spiel. So im Sinne von, man will nicht direkt ins offene Messer laufen, man möchte erstmal stabil sein, wenig zulassen. Also sehr taktisch prägt der Match gewesen für mich. Ich weiß nicht, wie wir es empfunden haben.
Also, ich habe es ein bisschen so erwartet gehabt. Ich muss sagen, für mich ist 2-1, die letzten 15 Minuten gibt es etwa 5 Chancen für St. Gallen, obwohl es vorher nicht wirklich eine gegeben hat. Der FCB hat für mich das Duell relativ klar im Griff gehabt, aber aufgrund eben des Taktischen, was du so ein bisschen ansprichst, also die St. Gallerinnen werden von uns immer so wieder ein bisschen als die stärkste oder eine von den stärksten Defensiven rausgehabt. Und ich finde, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Der FCB hat recht lang Mühe gehabt, eine Lösung zu finden, obwohl sie eigentlich sau früh in Führung gehen, was eigentlich noch ein Klassiker ist. So. Aurelie Zielag übrigens, wo das Goal schießt, auch nach einer längeren Verletzung wieder zurück. Das freut mich persönlich für sie einfach, aber vor allem auch für für die Baslerinnen wichtig und auch für die Schweizer Nazi allenfalls dann irgendwann wieder ein Thema. Aber nachher ja, hat St. Gallen hinten eigentlich relativ souverän dicht gehabt. Und das 2-0, das Zwischenzeitliche, ist ja auch ein Standard, wo über Umwege zu der Gumbasau kommt und sie haut ihn dann einfach rein. Aber so offensiv sonst ist aufgrund von der Kompaktheit meines Erachtens von St. Gallen ja lang die Lösungen gefehlt, um dort ja besser zu realisieren. Vielleicht an dieser Stelle noch schnell eine kleine gute Besserung an Karin Bernet. Entschuldigung. Ich weiss nicht, ob ihr das gesehen habt.
Leider, ja.
Ich habe es dort schon gedacht, ich habe den Match im Live-Ticker geschaut und man hat es dort schon gehört, es hat hure geklopft und ich habe mir dort schon gedacht, oh Scheiße, es tönt ein bisschen nach Schien und Wadenbeinbruch und ich bin es dann noch nachlesen und scheinbar ist es tatsächlich so, dementsprechend ja an sie ganz eine gute Besserung.
Ja, mit dem eher negativen Schlusspunkt gehen wir weiter zu den Frauen-Nazi, würde ich sagen. Wir haben heute, Montag, 14. Oktober, gerade noch das Aufgebot bekommen, respektive ist bekannt geworden, für die nächsten Spiele, 25. Oktober gegen Australien und am 29. gegen Frankreich. Auch die beiden vorher erwähnten Louie und Benet sind wieder dabei. Und ja, ich glaube, da können wir uns auf gute Spiele freuen.
Top-Gegner vor
allem. Genau, Top-Gegner. Auch dann danach noch im Ende November und Anfang Dezember dann noch gegen Deutschland und England. Also da will man sich, glaube wirklich mit der besten messen im Hinblick auf die EM.
Hey, ich finde das super. Also das sind tolle Prüfsteine, die man hier hat, um auch ein bisschen Standortbestimmung zu haben. Ich weiss es gar noch nicht. Wissen ihr gerade, wo die Matches sind? Oder müssen wir das nacherreichen?
Das müssen wir nachreichen.
Ich würde definitiv gerne noch einen schauen, vielleicht.
Auf jeden Fall. Wir können schnell on the fly oder wir tun es sonst nachreichen. Ist, glaube ich, einfach.
Ja, reichen wir es nach, auf jeden Fall auch, was den Ticketvorverkauf angeht von der EM. Der ist ja auch angelaufen. Es sind nach Angaben schon über 120'000 Tickets weggegangen. Also, mega cool, super gute Geschichte. Ich hoffe, da kommen noch einige mehr dazu. Und ja, dann würde ich sagen, oder Janik, dann wird das ein riesen Fest nächstes Jahr.
Auf jeden Fall. Ich freue mich mega. Natürlich auch hier in Basel oder in der ganzen Schweiz. Man merkt schon, es kommt langsam das EM-Fieber.
Wunderbar, dann gehen wir doch nochmal einen Schritt weiter. Und zwar zu einem Thema, das eigentlich ja, du ja nicht gerade mitgebracht hast, ja, die Einstandsthema.
Also, ich mitgebracht ist jetzt, kann man nicht gerade so sagen, aber es interessiert doch natürlich die Fußballwelt, würde ich mal sagen. Jürgen Klopp zur RB Group. Was denken ihr dazu, Linus?
Kommst du mit einer guten Einstiegsfrage? Ich habe sehr, sehr viele Meinungen dazu. Was möchtest du als erstes wissen?
Ja, wie stehst du dazu? Findest du, ist es ein Win-Win? Ist es ein Win für den Klopper?
Ist er ein Verröter vom System?
Nein, also, das hat man jetzt schon ein paar Mal gehört. Das finde ich lustig. Öffne doch mal mit dem. Ich finde das interessant, wenn es dann so heisst, ja, der Klopp verrotet den Fußball oder alle Fußballromantiker sind jetzt am Boden zerstört. Muss ich da ehrlich sagen, wer das Gefühl hat, der Klopp sei Fußballromantiker, der hat das Ganze nicht ganz so eng verfolgt in den letzten paar Jahren. Also das wäre so meine Meinung. Ich meine, er hat überall seine Werbedeals gehabt, zum Beispiel mit deutscher Vermögensberatung und so Themen. Also ein Engel oder so, wo nur der Fußballromantik dient hat, auch wenn man die Clubs anschaut. Also das ist ja so etwas, was dann aufkommt. Oder Mainz, BVB, Liverpool, alles Traditionsverein. Aber da muss man auch sagen, BVB wird an der Börse gehandelt, Liverpool gehört irgendeiner US-Entertainment-Firma, glaube ich. Der Weg zu RB ist dann nicht mehr ganz so weit.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich sehe es gar nicht so aus. Also aus einer wirtschaftlichen Perspektive, auch wenn die sicher auch super interessant oder lukrativ kann sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Transfer. Dem Wechsel. Weil als Fußballfunktionär finde ich, und da muss man schon so ehrlich sein, ist RB eines von der interessantesten, nachhaltigsten, jetzt rein sportlich gesehen, Projekt, das nachhaltig bewiesen hat, dass es Erfolg kann haben.
Da würde ich aber ganz schnell noch einhaken und ein bisschen widersprechen.
Also
ich glaube, genau die Nachhaltigkeit ist im Moment ein grosses Problem. Vielleicht kommt dort ein Klopp zum richtigen Moment auch, um das wieder ein bisschen zurückführen, aber die haben massiv Probleme, dass sie Nachwuchsspieler in ihren Teams haben. Also Bei Salzburg hat man jetzt den Titel verpasst letztes Jahr und da sind, glaube ich, nur zwei wirklich Eigengewächse noch drin. Auch bei Leipzig setzt man auch immer vermehrt auf Spieler, die man von auswärts muss holen. Also Xavi Simmons, den man auslehnt ohne Kaufoption. Also die sind ein bisschen am Stottern in den letzten paar Jahren.
Fair, also es ist eine Frage davon, wie man, also was man Nachhaltigkeit definiert. Also ich gebe dir absolut recht, wenn es jetzt darum geht, die Jugend einzubinden, dann ja, kann man das natürlich nochmal deutlich kritischer betrachten. Jetzt aber über die letzten 10 Jahre gesehen, das Modell RB, ob es jetzt ist, wenn mal einer sonst durchkommt, ich meine, der grösste Exportschlager, sie haben sehr viele gehabt, aber der grösste ist ja ohne Zweifel der Erling Haaland. Das ist auch kein eigener Junior. Und die mit denen, die sie am meisten Geld verdienen, das sind die meisten auch nicht von der RB-Schule. So. Also Sadio Mane ist auch irgendwann einmal dazugekommen. Ich weiss gar nicht, ob sie das zuerst noch gespottet haben und dann in der Akademie da haben, aber auf jeden Fall, der ist ursprünglich auch nicht ausgebildet worden von RB. Also finde ich, dort ist so ein bisschen die Frage, okay, wo setzt ich an? Aber auf jeden Fall rein mit dem Grundkonstrukt, die haben zwei Vereine in Österreich mit Liefering, was ich auch sehr interessant finde, jetzt aus der Perspektive Salzburg oder noch erweitert dann auch mit Leipzig, dass du immer Zwischenschritte hast, wo sich Spieler von dem Profil, was sie haben, was sie ganz klar auch verfolgen, wo sie können aufbauen. Und klar, da fliegen auch immer wieder mal solche aus dem Raster oder Transfers greifen nicht. Das ist etwas, was man wahrscheinlich auch jetzt gerade bei Salzburg sieht. Aber mit dieser Expertise, mit dem Fachwissen, mit dieser Art und Weise auch können, ja, Menschen gut verstehen oder Spieler gut verstehen und greifen, finde ich, passt auch ehrlich gesagt sehr gut zu Red Bull. Ich weiss nicht.
Ja, mega, mega. Also dort seine Expertise einzubringen, vielleicht auch an den Strukturen etwas schaffen, global, das sehe ich mega. Aber schlussendlich ist es für mich dann trotzdem bezahlter Referentenjob. Ich stelle mir das so vor, er reist um die Welt und gibt dort seine Interviews, seine Talkshows und das kann ich auch sehr gut, wenn man ihm lohnt. Aber wie viel denn da wirklich umgesetzt wird, das werden wir dann sehen, hoffentlich auch. Ja, aber schlussendlich ist es für mich ein Win-Win. Beide profitieren.
Ja, ich glaube, der Jürgen Klopp profitiert sicherlich finanziell. Ich glaube, sein Image, gerade in Deutschland, profitiert nicht sehr fest davon. Ich glaube, gerade in Deutschland, oder mit dieser 50+1-Regelung, ohne jetzt dort zu fest ins Detail zu gehen, doch einen anderen Blick auf RB Leipzig und auf das ganze RB-Konstrukt hat, als vielleicht in anderen Ländern, wo Investoren schon längstens viel zu viel oder viel Macht haben. In diesen Vereinen ist es in Deutschland halt schon noch ein bisschen anders, schon noch ein bisschen traditionsnäher und ich glaube, da hat er jetzt schon seinem Image ein bisschen geschadet, aber auf der anderen Seite, ich habe das Gefühl, wenn der das jetzt 2 Jahre macht und dann, sagen wir mal, die Nazi vielleicht ein Thema wird oder die deutsche Nationalmannschaft, dann wird man das ihm dann wahrscheinlich auch wieder verzeihen.
Aber das ist genau das, also auf das habe ich jetzt auch wollen aus, eben, also vorzugsweise, wobei der DFB ja gerade eine massive Charme-Offensive beim Julian Nagelsmann macht, vorzugsweise ist das dann irgendwann vielleicht einmal noch der nächste Schritt, aber was wär's denn sonst noch gesehen? Also in England ist der Markt zu, da hat er gesagt, macht er nicht mehr. In Deutschland, wo er ja hat, also er ist ja Deutscher, also ich weiß jetzt nicht, wie viel besser gutiert das worden wäre, wenn er zu Bayern München gegangen ist. Der Trainerjob ist zwar jetzt gerade vergeben, Dortmund dasselbe, ich glaube auch Dortmund weiß nicht, ob er das nochmal würde machen. Und was bleibt denn noch? So, also der ist zu jung, zum schon aufhören. Also der ist ja gar nicht
viel. Ja, er möchte ja irgendwo durch eine Aufgabe haben,
oder? Ja, dann bleibt noch Global Head of Soccer bei RB.
Ich sehe
den
Kritikpunkt schon, aber eben, ich meine, dann hast du die grossen Vereine in Spanien, allesamt mit Ausnahme von Atletico nicht sein Fußball. Atletico Madrid ist der Diego Simeone seit etwa 15 Jahren dort. PSG würde ich jetzt ihm unterstellen, das würde er wahrscheinlich nicht machen, aber jetzt nicht wegen moralischen, sondern auch dort.
Das ist schwer.
Ja, aber auch dort, das passt irgendwie vom Konzept her, von den Spielern und von der Art und Weise, wie PSG schafft, das passt auch nicht zu ihm. Da bleibt noch Italien, also es bleibt ja auch nicht mehr so viel.
Also ich glaube vor allem, was man vielleicht noch schnell muss festhalten, er hat ja gesagt, dass er nicht als nächstes wieder einen Trainerjob will machen. Und dann ist wie für mich eigentlich das, ja, ich sage, ein bisschen logischer Schritt vom Profil her, das ist jetzt eher so, Jo, ich weiß, es ist jetzt nicht eine Sportchefrolle, aber ich hätte eben eher so etwas gesehen für ihn als nächsten Job. Und von dem her, jo, also es macht nicht wenig Sinn.
Eine Sportchefrolle ist dann doch nochmal, glaube ich, ein Schippe anstrengender.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich denke auch, dass, also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist von RB vor allem ein ziemlich grosser Image-Move für sie, ja. Weil der Klopp halt ein grosses Charisma und ein grosses, gutes Image eigentlich mitbringt.
Aber ja, also du hast vorhin gesagt, gut bezahlter Referentenjob. Also hast du nicht das Gefühl, dass auch Sportliche wird einen Einfluss können haben oder haben jetzt?
Doch, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird er dort auch sicher eben seinen Einfluss haben. Er wird seine Expertise reinbringen. Es sind ja auch schon sehr viele gute Experten dort am Werk. Wie du es auch schon gesagt hast, sie machen sehr gute Arbeit. Und auch wenn jetzt zum Beispiel gerade Salzburg ein bisschen am Hängen ist, aber auch dort nehme ich oder gehe ich sehr davon aus, dass das wieder bergauf geht. Aber schlussendlich ist es, also eben, es ist ein Riesenprojekt, RB, im Fußball. Es gibt, auf der ganzen Welt sind die verteilt, und das ist ja genau das, was ihn so, was wahrscheinlich dann so spannend auch für ihn ist, dass er das kann verbinden, global, und dort in Brasilien, in Amerika, in Europa, in Asien, überall sich einbringen und ja, dort vielleicht eben das Ganze zu verbinden und das Ganze dann auch auf den Punkt bringen und schlussendlich auch zu verbessern.
Also doch auch sportlich oder nur image-technisch?
Auch sportlich. Auch sportlich, Entschuldigung. Auch sportlich. Aber ja, für Red Bull ist es, oder für die ganze Group ist es natürlich auch sehr, sehr image-mässig.
Wer auch an einem gerade eher beschadeten Image am Schaffen ist, sind BSC Young Boys, wo ja, ich gerne zum letzten Thema würde überleiten, nämlich die Entlassung, also das hat ja jeder gesehen, die Entlassung von Patrick Rahmen bei IB. Es hat ihn genommen, dass Dean Fonbergen bleibt, wie zu erwarten, im Amt noch, vielleicht, würde ich jetzt gerne mit euch diskutieren. Aber ja, vielleicht Linus, du zuerst, was ist deine Gefühlslage zu dieser Thematik und zum Patrick Rahmen, wie hast du es aufgenommen für dich?
Ja, also eben jetzt nicht grosse Überraschung. Ich glaube, es hat nicht nur du und der Till angekündigt, sondern das hat man von vielen Seiten eigentlich schon...
Sorry, nur schnell, ich würde nur schnell sagen, ich hätte es da gerade auf Notizen gelegt. Ich glaube, das hat der Till reingeschrieben. Er ist eine arme Sau.
Das ist im Fall, er tut mir auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Yeah. Sorry, nicht weil unterbrechen.
Nein, alles gut. Ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Also er ist halt im Endeffekt der Trainer und somit das schwächste Glied, oder? Wenn du so eine Krise hast, dann ist das wie die logische Entscheidung in diesem Business. Ich glaube, wie du gesagt hast, also der Steve von Bergen ist jetzt schon auch ein bisschen in Kritik gekommen und ich denke zu Recht, weil er ist ja im Endeffekt die Person, die letzten so grosse personelle Entscheidungen getroffen hat und dann müsste man ja als nächstes eigentlich mal bei ihm schauen. Und ich denk mal auch, dass das der Verein ja, wird müssen machen.
Auf jeden Fall denke ich das. Also wenn man, also außerdem Vertrag bis 2025, also nächsten Sommer ist der mal am Auslaufen laut Transfermarkt. Ob man dort noch eine Option drin hat oder nicht, oder ob man die kann ziehen, das wissen wir nicht. Aber da werden sicher einige Diskussionen stattfinden. Was ich aber auch will sagen ist, IB hat man schon ein bisschen den Trend gemerkt. Also die letzten Investitionen oder die letzten Transfers, die sie tätigt haben, die sind jetzt auch nicht gerade so gewesen, dass sie direkt funktioniert haben. Und da hat Steve von Bergen halt schon einen sehr grossen Einfluss als Sportchef für die Entwicklung.
Also würdest du, ich meine, es ist ja sehr interessant, ich meine, du bist jetzt im Scouting-Team vom FCB gesehen, und ohne jetzt da tiefer drauf einzugehen, weißt ja du schon auch ein bisschen, wie Mechanismen sind im Verein, gerade was jetzt auch Transfers angeht. Und ja, dementsprechend wäre es dir schon auch noch interessant, ein bisschen aus deiner Perspektive, also so ein bisschen zu sehen, wie du das beurteilst, wie das denn überhaupt so weit hätte kommen können. Ich meine, ich weiss jetzt, was du meinst, aber da reden wir von einer Entwicklung, das ist auch nicht gesehen jetzt im Winter auf 23, 24 und auch nicht von der Saison 23, 24, also letztes Jahr. Sondern das ist etwas, das hat sich angebahnt über mehrere Jahre. Also nehmen wir uns doch vielleicht dort mal noch ein bisschen mit.
Ja, sehr gerne. Also IB hat das schon mal vor 3-4 Jahren, wo dann 5 Jahre, wo der FCZ Meister geworden ist, haben sie dort die Phase gehabt, wo es nicht gerade ganz so funktioniert hat. In welchem Jahr, also wenn ich das genau
gesehen, das weiß ich auch nicht, vier Jahre her.
Und dann ist ja dann, glaube ich, gerade dann mal der Steve Van Bergen mal als Sportchef gekommen, im 2022 dann. Und ich würde schon sagen, dass man den Trend von den Spielern, die man eingekauft hat, die Qualität ist abgeflacht. Und auch die dann dort geblieben sind, sind jetzt auch ein bisschen am Abgehen. Also wenn wir hier über Cedric Itten reden, Mesha Gelia, das sind alles mal Leistungsträger gesehen. Das sind alles mal Top-Super-League-Spieler gesehen. Und es ist jetzt nicht so, dass sie alt sind. Nein, die performen einfach nicht. Und ob wir jetzt hier über Transferstrategie reden, aber das ist dann auch viel mit dem Trainer, leider, so zu tun, dass man die dann nicht richtig gut einsetzen kann. Aber zurück zu deiner Frage. Ich würde sagen, die Entwicklung hat sich über die letzten Jahre angebahnt. Und zwar mit on top jetzt mit den Verpflichtungen vom Djoukou, mit den Verpflichtungen von den anderen, wo es einfach instabil gemacht haben. Die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, sind teils sehr lang verletzt. Mit dem Pfeif als IV haben sie geholt, weil sie gemerkt haben, sie haben noch Bedarf, verletzt.
Obwohl er Van Bergen eine Woche, zwei vorhin im Interview gesagt
genau,
hat,
genau, zum Beispiel, also dort ist er auch nicht ganz so treu seiner Linie gesehen. Und dann auch mit dem Fassinet Conte haben sie ein bisschen Pech gehabt, was ein Talent war, oder immer noch ein Talent ist, kommt ja von der zweiten Liga von Frankreich. Haben sie auch Pech gehabt, Kreuzbandriss, also da ist dann ein bisschen Pech auch dazu gekommen. Aber der Trend ist eben schon vom letzten Winter, von der letzten Transferperiode, wo sich dann mitzieht und irgendwann verhebt es auch einfach nicht mehr.
Spannend, sehr, sehr spannend. Also Ich frage mich, wie es weitergehen soll. Also auch jetzt mit dem neuen Trainer, also neuen alten Trainer, Joël Magnin, hat jetzt für mich persönlich, und das ist eine subjektive Meinung, aber hat jetzt für mich persönlich auch die Wurst nicht vom Teller gerissen, obwohl sie noch Meister geworden sind, aber ja, das haben sie eher über die Ziellinie gerettet und mit ja, sehr, sehr netter, dankbarer Unterstützung von Servet vor allem. Ja, dort für mich jetzt auch nicht irgendwie einen Schritt weiter gemacht und dementsprechend, ich meine, das sind die gleichen Spieler, die jetzt werden bleiben und bei IB, und da haben wir ja schon oft auch im Podcast drüber geredet, da geht jetzt gerade für die Spieler, nebst dem, alles, was im Verein sonst abgeht, ist ein anderes Thema, aber bei den Spielern geht es jetzt vor allem prima mal ein bisschen darum, Selbstvertrauen wieder
zu bekommen, sie Sicherheit. Mit der Form. Also jetzt ist nicht der Trainer, der sie deckt. Jetzt liegt es.
Nein, natürlich. Aber also, ich frage mich halt so, klar, das ist das Business und eben, wir haben es alle gesehen, aber ich frage mich jetzt, und ich lasse mich gerne von etwas anderem überzeugen, aber weil wir kennen das Programm. IBE hat immer noch ein Hammerprogramm bis in Dezember rein. Und ich frage mich dort einfach, was soll jetzt groß anders werden? Ich weiß auch nicht, wie siehst du es, Linus?
Gut, amig sieht mir also der Trainer-Bounce, oder? Wenn man wechselt aus irgendwelchen Gründen, dass es einfach irgendwie wieder ein bisschen besser läuft oder gewisse Spieler wieder in Schwung kommen. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt hier passiert. Ich glaube, auf das hofft man natürlich immer, wenn man den Trainer wechselt. Und ich glaube, einfach als Verein ist man wie vielleicht ein Stück weit auch gezwungen gewesen, um irgendeine Form von Zeichen zu setzen. Und ja, also von außen halt immer schwierig zum beurteilen, was soll das bringen. Aber ich nehme an, das ist das, was ich verspreche.
Ja, und was jetzt der Mann jetzt kann wirklich reinbringen, das ist der Team-Spirit. Und das hat er auch schon letzte Saison geschafft. Ich hoffe es für ihn, dass sie das auch jetzt wieder schaffen, weil sie haben ein sehr happiges Programm. Aber man hat es eben im letzten Spiel auch gegen den FCB gesehen. Dort ja, reklamieren sie gegeneinander, sie schreien sich gegenseitig an und nicht positiv zueinander helfen, sondern dann eher negativ. Sie schauen sich mit entsetzten Augen an, wenn man plötzlich wieder ein Konter eingefahren hat. Und das ist genau das, was er jetzt kann ansetzen kann, weil Spieler an Qualität hat es. Auch wenn wir jetzt vorher gerade gesagt haben, ja, die letzten Transfersphase sind nicht gerade so gelungen, aber eine erste Elf, 13, 14 Spieler, die sind da, die haben das Level, um die Super League auch können zu bestehen, mindestens, und auch können zu dominieren.
Ja, also zumindest nicht zum Tabellenkeller rumdümpeln, oder?
Aber also ich muss da schon nochmal schnell einhaken. Also für mich, ich finde es nach wie vor komplex. Also ich gebe dir recht, ja, das ist, so wie du es gesagt hast, das ist der einzige Ansatz, den man jetzt gerade mit dieser Mannschaft, die ich jetzt auch irgendwie sehe. Aber also für mich die Problematiken, die sind wegen dem nicht weg. Also Just Elia ist der beste Spieler gesehen jetzt über die letzten 2-3 Jahre. Das ist sicher einer von den Top 3 von mir aus Spieler in der Liga. Wie auch immer das gelaufen ist mit dem Transfer, der nicht geklappt hat, aber das sind Baustellen gesehen, die haben sich selber geschaffen. Dann das David von Balmos-Thema, das ist eine Baustelle, das hat auch nichts mit dem Patrick Rahmen zu tun gehabt oder mit dem Trainer grundsätzlich von mir aus. Keine Ahnung, du hast den Husic gehabt als Transfer und das ist ja wahrscheinlich einer von denen, der dann auch noch mit einbeziehst bezüglich der, wie sagt man, der Strategie. Der hat so oft gespielt, wo ich im Nachhinein davon überzeugt bin, halt keine Ahnung, so ein bisschen, ist ein Gefühl, das muss es nicht so sein, aber wo ich gefühlt einfach mir denke, hey, ich glaube nicht, dass der gespielt hat, weil der Patrick Rahmen frei hat können entscheiden. Und die Thematik, die sind ja nicht vom Tisch. Einfach schnell für die Hörer noch, falls ihr euch noch mögt erinnern, Husic war einer von den Innenverteidiger gesehen bei IBE, wo wirklich 2-3 fiese Böcke gehabt hat. Er ist auch noch sehr jung und ja, ins kalte Wasser geworfen worden. Man hat ein bisschen den Eindruck gehabt, es ist zu früh. Aber anyway, das sind für mich Thematiken. Der Benito ist einer der wichtigsten Spieler von IBE. Der ist noch nicht fit oder hat auch ein gewisses Alter, hat einem sehr unglücklichen Alter das Kreuzband gerissen. Ich weiss nicht, wie fest du dich auf das noch kannst verlassen. Du bist ein guter Goalie als zweiter Goalie auch noch dabei. Also keine Ahnung.
Gut, aber ich meine, es ist mitten in der Saison. Die meisten Sachen kann man jetzt nicht anpassen, jetzt quasi auf dem Transfermarkt. Die Probleme, die man hat, die werden wir jetzt irgendwie müssen versuchen zum gehen oder anzupassen. Aber ich glaube, der Trainerwechsel ist halt wie so eins von den wenigen Mitteln, die du mitten in der Saison hast. Und dann ist jetzt für mich auch ein bisschen die Frage, wie langfristig ist das? Also der ist jetzt ad interim angekündigt worden, bis auf Weiteres. Ich weiss nicht, wie viele Trainer da überhaupt auf dem Markt sind, dann zum vielleicht bald oder im Winter übernehmen. Und ob der Joel Manja noch vielleicht länger bleibt, wenn es dann vielleicht auch besser läuft.
Ja, und dann wird es auch dann der letzte Trainer vielleicht auch sein von Steve von Berg. Und da muss man dann auch noch drauf eingehen. Will man, dass auch nochmal ein Trainer unter Vertrag nimmt? Oder probiert man es jetzt mit dem Manja bis Ende Saison? Also das sind auch so Sachen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie, wenn das jetzt eigenermaßen Aufschwung gibt, dass man das auch ein bisschen länger macht als im Winter. Weil im Winter Trainer an Bord zu holen, ja,
gut, in der Superliga in der Schweiz noch einfacher, weil man noch die Winterpause hat und ein bisschen kann vorbereiten. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall zusammenfassend kann sagen, also allein was du vorhin alles aufgezählt hast, weil ich meine, da sind noch ganz, ganz viele Baustellen offen und ich glaube, über IBE wird man in der nächsten Woche wahrscheinlich noch einiges zu berichten haben. Hoffentlich von sehr coolen Auftritt in der Champions League, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
Ja, absolut. Und eventuell muss man vielleicht auch die Anspruchshaltung ein bisschen abschrauben, weil gerade aktuell sind zu viele Brandherde rum, die schwierig sind. Aber ja, wir bleiben gespannt und würde sagen, wir machen langsam den Deckel drauf. Auf die Folge, herzlichen Dank, sind wir am Start gewesen. Danke Linus und danke Janik. Schön, bist du jetzt auch vollends beim Team. Und ja, liebe Hörer, euch wünschen wir natürlich auch eine ganz, ganz gute Woche. Folgt uns gern auf Social Media, Gamechanger Talk Bodenstrich. Wir liefern gern noch ein bisschen Content nach. Wir haben letzte Woche schon etwas versprochen, also haben wir ein bisschen umdisponieren müssen. Aber keine Angst, das kommt. Wenn ihr mögt und euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gern auf euren Podcast-Anbieter, bewertet uns am besten auch mit 5 Sternen, das würde uns auch riesig freuen. Und bis dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit, bleibt frisch und bis nächste Woche.
Ganz gute Woche euch, ciao zusammen.
Ciao zusammen. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.